Herzlich willkommen zur Buchblase, dem Podcast über das Leben, das Lesen und das Schreiben. Mein Name ist Alex Pohl, alias LC Frei, alias Oliver Moros.
Und mein Name ist Benjamin Brückner, alias Zoe J. Black.
Da sind wir wieder. Herzlich willkommen. Ja, wie geht's dir? Alles fein?
Gut. Alles fein. Ich habe gerade drüber nachgedacht. Mensch, du hast ganz schön viele Pseudonyme.
Du oder ich jetzt?
Du hast ja mehrere aufgezählt und
ja, naja, das ist der Opener von der Show. Das mache ich schon seit es die Show gibt und immerhin gibt es hier schon seit 1997 oder so. Nein, Quatsch. Aber ich sehe gerade, ich habe diese wunderschön wärmende Weste an. Irgendwie wird es langsam Zeit, dass Frühling wird. Meinst du nicht auch?
Ich find's ja, durchaus. Wir haben uns übrigens nicht abgesprochen, dass wir beide Westen tragen. Es ist so.
Ist das so? Ja,
okay, ja, wenn man so ein bestimmtes Alter überschreitet, dann
genau.
So ein, und so ein gerne Daddy Golf spielt
und auf seiner Yacht ein bisschen durch die Gegend cruist, was wir ja beide gern machen. Auch mal Hochseefischen und so. Da haben wir uns ja letztens erst zufällig getroffen.
Genau, was fischt man da denn eigentlich? Siehst du, so prägnant ist Hai. Mir das in Erinnerung geblieben. Hai und
Seerochen.
Ja, okay.
Wollen wir mal von Dingen reden, von denen wir wenigstens ansatzweise ein bisschen Ahnung
bitte.
Haben?
Ja.
Genau. Ich glaube, unsere Zuhörer fragen sich schon allmählich, was ist denn mit denen los? Aber das fragen sie wahrscheinlich in jeder Sendung insofern.
Seit Episode 1, denke ich
auch. Ist das cool. Ich wollte noch was anderes, bevor wir total hart in die Themen gehen heute. Was wir lange nicht mehr gemacht haben, was liest du gerade? Also das Was liest du gerade Spiel, das können wir ja mal spielen, wieder, wie ich finde.
Ich muss tatsächlich mich outen und sagen, im Augenblick nichts. Also ich okay. Gerade eine Phase, dass ich so viel vor
Lehre.
Ich bin jetzt, weil du den Frühling angesprochen hast, so drauf, dass ich lieber rausgehe, statt zu lesen. Ja,
da
weil ich
eine
auch
total
das
krasse Gefühl, Erfindung, vielleicht hast du schon davon gehört, Hörbücher nennt die sich.
Ja, okay, wenn man jetzt das Hörbuch mit einbezieht, muss ich gerade mal über, da höre ich tatsächlich ja. Meine eigenen. Also die Sprecherin mir schickt.
Gute Sache.
Für die Abnahme und für die Freigabe höre ich mir die an, klar. Aber ich bin dann so satt momentan nach so einem Schreibtag am Bildschirm, dass ich einfach nur froh bin, rauszukommen. Und deswegen
auch völlig legit.
Ja, cool. Lese ich gerade nichts, um das mal offen zu sagen. Was liest du denn momentan?
Ich habe gerade was abgebrochen, das hätte ich mir also sparen können. Den zweiten Teil der Expanse-Reihe von S.A. Corey oder so, das sind zwei Autoren und das ist deren Pseudonym, wurde auch bei Amazon Prime verfilmt. Science Fiction ist das. Der erste heißt, glaube ich, Leviathan erwacht oder sowas ähnliches. Ich kann mir das immer überhaupt nicht merken, Buchtitel und so. Den fand ich ziemlich cool. Also insgesamt als Buch und jetzt Teil 2 habe ich mich bis zur Hälfte so mitgeschleppt und das war irgendwie überhaupt nicht meins. Ein Ding, vielleicht, was ich so als Lehre draus gezogen habe, weil man versucht ja dann immer, wenn man ein Buch abbricht, gerade so, wenn man so spät abbricht, versuche ich mich dann immer oder frage ich mich halt immer, warum? Was hat mir persönlich da nicht gefallen? Und bevor jetzt dann hier die große Protestwelle losbricht, das ist wie alles in dieser Sendung meine persönliche Meinung oder unsere Meinung dann jeweils. Und man kann das Buch total geil finden und dann ist das auch völlig fein. Ich merke gerade, dass ich vergessen habe, hinter mir das Licht anzumachen, aber dann ist das heute mal eine ganz besondere Sendung, auch egal. Nein, aber um nochmal auf das Buch zurückzukommen, ich habe es halt abgebrochen und ich glaube, das hatte damit zu tun, dass den Autoren hier so ein Ding passiert ist, speziell bei einer Figur, die halt dadurch charakterisiert wird, dass sie an sich ein sehr sympathischer Familienmensch ist, aber andererseits auch eine sehr, sehr gewiefte Politikerin. Also wer das Buch gelesen hat, weiß wahrscheinlich, wen ich meine. Und dieser ständige Konflikt, also dass sie halt auch zu ihren Angestellten an dem politischen Büro sehr, sehr herablassend, kann man schon sagen, ist und sehr kurz angebunden und sehr so taffe, beinharte Powerfrau ist und zu Hause dann aber doch ganz anders als Privatmensch. Das ist zur Charakterisierung so mit ein, zwei Szenen durchaus gelungen. Das ist ja auch gutes Show Don't Tell. Aber wenn das halt bei jedem Mal, wenn die Figur auftaucht, so dasselbe Ding nochmal gezogen wird und dann kommt halt noch so ein Ding und sie schnauzt ihre Untergebenen an und nochmal und dann ist es halt irgendwie, weiß ich nicht, also das hat mich ein bisschen zum Nachdenken gebracht über so Wiederholungen dieser Art. Ich glaube und also ich hoffe, dass es sich bei mir dann nicht in diesem Ausmaß findet, aber ich neige dazu, Figuren halt so einmal vorzustellen und das vielleicht nochmal zu festigen, wenn das wirklich irgendwie sehr extravagant ist. Und ansonsten gehe ich davon aus, dass der Leser sich das halt, also dann so ein gewisses Bild von der Figur hat und sich das bewahrt. Und das ist ja wie so ein Mini-Twist, wenn eine Figur dann privat ganz anders ist, als er halt im Berufsleben ist und du das als Leser durch deren Kopf so mitbekommst, ist das ja, wenn man es so sehen möchte, wie so ein überraschendes Element. Und das läuft sich halt tot, wenn es immer dieselbe Überraschung ist, die da gezogen wird. Ne? Aber ich habe ich hab das halt auch erst nach dem Abbruch festgestellt. Ich habe mir beim Lesen, versuche ich mir über sowas überhaupt keine Gedanken zu machen. Ich lese halt aus Spaß, aber wenn der Spaß irgendwann nicht mehr da ist, dann fange ich an, mich zu fragen, woran könnte es gelegen haben. Und das war, glaube ich, einer der Gründe. Davon abgesehen ist auch handlungsmäßig, es ist schon was passiert, das waren auch irgendwie dramatische Ereignisse, aber es hat nicht einfach nicht abgeholt. Passiert. Manchmal ist ein halbes Jahr später und ich finde das Buch genial. Ist auch ein bisschen launeabhängig, so ist das halt. Ja, das habe ich gerade abgebrochen. Danach habe ich einen John Niven-Roman. Boah, irgendwas mit Rache. Müsste ich nachgucken, bin natürlich wie immer nicht vorbereitet. Aber John Niven macht man wenig verkehrt, eiskalter Thriller. Ist wirklich eiskalt, weil er spielt in Kanada zur Winterszeit da.
Okay.
Aber sehr, sehr geil, psychologischer Thriller. Und der kommt, zumindest für erfahrenere Thriller-Leser, jetzt ohne großartige, oh mein Gott, das habe ich ja überhaupt nicht kommen sehen, aus. Es ist schon überraschend, es ist spannend erzählt, aber der hat diesen Sog. Wie auch bei Stephen King, finde ich, der halt auch jetzt ohne die großen vorgeschrieben, nur vorschriftsmäßigen drei Twists pro Buch, die komplette Handlung auf den Kopf stellen, was ein netter Effekt ist, keine Frage, aber der sich halt auch irgendwann totläuft, und der kommt meines Erachtens recht gut ohne das aus und hat trotzdem hat die Handlung und haben die Figuren so einen Sog auf dich, dass du einfach wissen willst, wie es weitergeht. Warum? Weil du eine emotionale Verbindung zu der Figur aufgebaut hast und weil dich einfach interessiert, was mit der Figur passiert. Sei es im Guten wie im Schlechten. Und ich meine, der Roman, bei den meisten Romanen, speziell Spannungsromanen, passieren tendenziell den Figuren eher schlechte Dinge. Und gerade bei Stephen King, da möchte man in so mancher Haut nicht drin stecken. Das ist für mich auch immer so eine interessante Erkenntnis, dass man halt denkt, nee, es geht halt auch ohne krasse Twists, wenn du entsprechend gut schreiben kannst. Mhm. Ansonsten lese ich noch, was lese ich im Moment? Von dem Lucian Caligo. Ein Buch, das ich sträflicherweise noch nicht fertig gelesen habe, obwohl ich ihn schon vor so ziemlich genau einem Jahr auf der Buchmesse kennengelernt habe und auch das Buch gekauft. Der war auch in einer Sendung oder wird demnächst in einer Sendung sein. Das geht hier bei uns ja schön durcheinander. Ich war auch unlängst auf der Buchmesse, habe ich ihn auch wieder getroffen. Schöne Grüße an der Stelle. Und dann lese ich noch nebenher ein Buch von C.H. Günther. Darauf hat man jetzt irgendwie gewartet. Südseeblitz. Ich deck mal in dem Cover so die Sachen ab, die dafür sorgen, dass wir halt sofort gesperrt werden hier. So sieht das aus, das Cover.
Ja. Ein typisches C.H. Günther.
Ich glaube, jeder, der anatomisch so ein ganz kleines bisschen Bescheid weiß, weiß, worüber ich jetzt meine Finger halte, aber egal. C.H. Günther, wie er im Buch steht, aus der Mr. Dynamit-Reihe aus dem Jahre. Ach. Pabel Taschenbuch, Pabel Verlag gibt schon lange nicht mehr. Raststadt Baden. 1979 rausgekommen, erschienen.
Bist du genauso angetan wie von den anderen Bänden, die du bis jetzt gelesen hast?
C.H., ich weiß nicht, was in meinem Gehirn schief läuft, aber ich finde C.H. Günther einfach so geil. Zitat, er gab Dauerton am Klingelknopf. Das findest du nur bei C.H. Günther, das findest du in keinem James Bond oder sonst wo, was das offensichtliche Vorbild von Mr. Dynamit ist, der praktisch die BND-Variante von James Bond ist, was an sich schon extrem lächerlich ist. Aber C.H. Günther, das ist einfach an Schnottrigkeit nicht zu überbieten und auch diese hingeworfenen Halbsätze, mit denen sich die Figuren unterhalten. Mir ist was aufgefallen, ich weiß nicht, ob es dir auch schon aufgefallen ist, weil ich weiß, du gutierst den ja auch ein bisschen. Das ist so ein bisschen Geheimtipp unter uns, der C.H. Günther. Dass der sehr oft auch an Stellen, wo eigentlich Fragezeichen hingehören, einen Punkt macht. Ist dir mal aufgefallen?
Ja, es hat mich anfangs ziemlich irritiert, muss ich sagen.
Also ich habe am Anfang gedacht, also du kannst ja einen Fragesatz, das eigentlich ein Fragesatz wäre, durchaus auch als einen Aussagesatz präsentieren. Ich dachte erst, das sind stilistische Mittel, aber das kommt derart häufig vor und dann strotzt das Buch auch noch so ziemlich von Druck, Satz und Tippfehlern, nicht unbedingt Rechtschreibfehlern, aber so Tippfehlern, dass ich denke, na, da haben sie sich ja beim Lektorat und Korrektorat auch offensichtlich Beine ausgerissen, mehrere pro Lektor, so dass man denkt, nee, also auch diese Fragezeichen sind einfach vergessen worden, oder der hat ja noch auf Schreibmaschinen geschrieben, oder das Fragezeichen-Ding hat einfach geklemmt und hat da halt stattdessen einen Punkt gemacht. Ist ja auch eine Bewegung mehr, glaube ich. Auf der Schreibmaschine bedeutet es ja zwei Tasten, das Fragezeichen.
Ja.
Und der Punkt ist nur eine Taste, ist leichter für die Finger, und C.H. Günther, also so wie der schreibt, hat er sich das wahrscheinlich überlegt und hat gesagt, ja, wenn der Lektor das nicht raushaut und ein Fragezeichen draus macht, dann kann ich jetzt auch nicht ändern. Also, so.
Es ist geiler
Typ, muss man auf jeden Fall mal googeln, den Typ. Krimi-Legende, wie ich finde. Mhm. Kommissar X-Erfinder, Mr. Dynamit-Erfinder und dadurch mitverantwortlich für einen der schlechtesten Filme ever mit Lex Barker in der Rolle von Robert Urban, Agent 18 beim BND. Seltsame Zahl übrigens, aber egal. Und Robert Urban alias Bob Urban alias Mr. Dynamit. Das ist auch so ein Film, den hast du mir mal geschenkt auf DVD, und ich muss gestehen, bin immer noch nicht so, also ich habe reingeguckt inzwischen schon, und da wusste ich ungefähr, wohin die Reise geht, und dann habe ich gedacht, jetzt habe ich richtig Bock auf das nächste Buch von C.H. Günther, aber den Film, du, pass auf, den gucken wir uns mal in Ruhe zusammen an. Ich glaube, das wird auch eine schöne Lachnummer.
Vielleicht muss einfach mal Daniel Craig in die Hauptrolle schlüpfen.
Das wäre großartig. Also kein Mensch wird das jetzt nachvollziehen können, aber bitte, Leute, kauft euch mal, investiert mal die 2 Euro oder was, kauft euch bei eBay irgendein C.H. Günther Roman, weil die kriegt man auch nur noch gebraucht. Aber es muss aus der Mr. Dynamit oder Kommissar X-Reihe sein. Der hat dann auch noch irgendwelchen U-Boot-Schwachsinn geschrieben, der ist nicht so geil. Aber am besten Mr. Dynamit, lest euch das mal. Das sind gut investierte 2 Euro. Zieht euch das mal rein, und dann werdet ihr vieles, was wir gerade besprochen haben, verstehen. Und ich hoffe, es lohnt sich. Also für mich war das ein Augenöffner, auch in Hinsicht, womit man so Millionen von Büchern auch verkaufen kann. Was der Typ gemacht hat mit seinen Romanen, hat ja auch, glaube ich, 2000 oder so geschrieben. Zahl mag ich mich irren. Aber es ist irgendwas so in dieser Drehe. Ja, und dann, weiß ich nicht, Hörbuch? Hörbuch habe ich gerade, Lee Child mal wieder durch. Titel habe ich vergessen. Spielt aber in New York und dann in London und dann in der ländlichen großbritischen Gegend. Das heißt, für Reacher auch eher ungewöhnlich, dass er außer Landes geht und in einem Roman tatsächlich nicht nur über Bundesstaatsgrenzen, sondern direkt auch auf einem anderen Kontinent, beziehungsweise eine andere Insel, also von einem Kontinent zur Insel, also von den USA nach Großbritannien, hatte ich so auch noch nicht. Fand ich gut, weil ein schöner, hört sich halt so weg, kann man dazu sagen. Ja. Und seitdem, das ist auch gerade, habe ich auch gerade beendet und noch kein neues angefangen, weil ich jetzt erstmal irgend so ein Sachbuch damit in die Mitte gepfercht habe, und dessen Titel fällt mir gerade nicht ein. Ich habe es gerade angefangen. Ich glaube, es ging, jetzt weiß ich wieder, Effortless Mastery von Kenny Werner, das ist ein Jazzmusiker, da geht es um Musik, da geht es um Sachen, die uns auch als Autoren betreffen, Kreativität versus angelerntes Ablaufwissen, das ist ja gerade auch im Jazz. Ich glaube, Menschen, die, da sind wir, ist vielleicht ein ganz guter Übergang zum eigentlichen Thema heute, nämlich dem Schreiben, wie wir es ja machen, praktisch Discovery Writing, Schreiben ohne Plot, Seat of the Pants oder was immer man sich da so für Schimpfnamen gefallen lassen muss, wenn man halt so schreibt. Das ist, glaube ich, das, was im Jazz der Improvisation entspricht. Dass du halt schon über ein gewisses Skillset verfügst und kein totaler Lärm rauskommt bei dem, was du da tust, aber du in der Lage bist, wirklich in dem Moment spontan zu improvisieren, anstatt das alles von langer Hand zu planen. So, weiß nicht, kennst du dich mit Jazz aus? Hörst du sowas überhaupt?
Jazz höre ich gar nicht, aber
Altherrenmusik, ich höre sowas halt.
Nö, das würde ich nicht sagen, aber ich konnte nie damit was anfangen. Ich war in Jazzkellern und habe das immer wieder versucht. War nette Abende.
Du musst auf jeden Fall die guten Jazzer anhören, nicht dieses Lumpenpack in den Jazzkellern.
Ja, wahrscheinlich, aber man nennt es doch Jammen, oder? Diese Sessions, wo dann improvisiert wird, wo sich das dann auf scheinbar magische Art miteinander verbindet.
Kommt auf die Jazzmusikrichtung ein bisschen an. Im Bebop hieß das tatsächlich Jammen, ja. Aber sprich mal weiter.
Ja, aber wie du ja weißt, höre ich ja ganz gerne mal Hip-Hop und Deutschrap. Und da ist es ähnlich, ne? Mit den Freestyle-Battles. Genau. Ja, und da brauchst du auch ein Skillset, um diese Einfälle zu haben auf der Bühne, ne? Ja,
das ist so ähnlich. Exakt dasselbe Ding, genau. Mhm. Und wenn du einen guten Tag hast und gut drauf bist, kann das halt über die Summe der Teile gehen. Also wenn du dich halt hinsetzt und Zeit hast, kommen dir schon auch gute Einfälle, nehme ich mal an, wenn du in dem Geschäft schon länger bist. Aber manchmal bist du einfach so im Flow. Und das ist, warum wir Discovery writen, wegen diesem Flow. Und jeder Musiker, ob der irgendwie schon mal mit Spontanität zu tun hatte, egal in welchem Genre, der weiß das. Ich meine, live ist immer zum gewissen Prozentsatz Spontanität, außer beim Schlager, das ist halt 100% Playback und du bewegst deine Lippen. Das heißt, maximal kann Helene Fischer halt noch über ein Wort stolpern und dann muss halt der Kameramann fix woanders hinzielen. Nein, bei der ist natürlich alles komplett live und so. Und da ist auch das Ticket jeden Cent wert. Reden wir von schöneren Dingen. Nämlich heute wollten wir sprechen über das Thema Wordcount zum Beispiel, Sinn und Unsinn von Wordcount. Das haben wir schon mal gehabt, aber ein bisschen abgewürgt. Und dann so als zweite thematische Richtung hätte ich noch ein, zwei Sachen über den ersten Satz. Das finde ich ein sehr interessantes Thema. Also Einstieg ins Buch, Einstieg in die Szene. Gibt es ja so fast schon Klischees, wo man halt meint, also der erste Satz ist super wichtig. Gibt es, glaube ich, sogar auch Menschen, die sich in ihren sozialen Accounts oder Webseiten oder was auch immer damit befassen und halt mal so erste Sätze zusammentragen. Ich habe auch schon in irgendeinem Schreibratgeber, zu meinem großen Bedauern habe ich den tatsächlich gelesen, so Sachen gefunden wie, und hier sind 5 Sätze von Bestsellern und da sieht man auch gleich, dass das Bestseller werden mussten. Da war natürlich irgendwas von Stephen King dabei. Und so, ja, After the Facts halt immer einfach. Erzähl mir das mal, bevor das Buch rausgekommen ist, ob das mit diesem ersten Satz ein Bestseller wird. Aber
vor allem daraus was abzuleiten, ist halt total gefährlich. Also
das ist halt Schwachsinn.
Oder auch unsinnig, ja.
Denn es gibt ja auch eine Menge Bestseller, die es geworden sind, wo der erste Satz dann nicht diesen daraus abgeleiteten Mustern entspricht. Und das trifft ja genauso auch auf Struktur und alles andere zu, was da in diesen Ratgebern so gepredigt wird. Also in speziellen, nicht in allen, aber in speziellen, wo es halt darum geht, man sollte das Buch schon so und so und so aufbauen, weil dann erhöht es die Chancen, ein Bestseller zu werden. Das ist natürlich schön für den Autor von dem Ratgeber, weil er kann sagen, wenn es trotzdem kein Bestseller ist, dann hast du vielleicht irgendwas anderes falsch gemacht. Aber okay. Snake Oil Salesman hieß das im Wilden Westen, ne? Mhm. Oder halt auch so ein bisschen aufs Glatteis führende. So, Wordcount wäre das erste Thema. Zweite Thema wäre Einstieg in die Szene. Wordcount. Zeit. Also abgesehen vom Zeitmanagement, über das wir schon gesprochen haben, wie läuft es bei dir? Versetz dich mal in die Lage rein. Machst halt deinen Computer an oder klappst einen Laptop auf, whatever, schreibst an einem Buch, Seite, weiß ich nicht, bist auf Seite 80 oder so. Vielleicht ist es bei dir auch anders. Vielleicht hast du auch so am Anfang eine andere Schreibgeschwindigkeit als gegen Ende hin oder so. Aber erzähl mal, wie läuft das bei dir so? Wie trackst du das? Trackst du das überhaupt? Interessiert dich das? Interessiert dich die Buchgesamtlänge? Schreibst du von der angestrebten Länge dann runter? Also sagst zum Beispiel, okay, ich habe so und so viel Seiten pro Kapitel im Schnitt, das Buch soll so und so viel Kapitel haben, damit es am Ende auf so und so viel Seiten kommt. Also muss ich so und so viel Szenen schreiben. Aber erzähl mal, wie läuft das bei dir?
Ja, also das Letztgenannte mache ich gar nicht, ne? Dass ich sage, oh Gott, ich brauche so und so viel Kapitel und ich, weil meine Einstellung basierend auf der Erfahrung, die ich bis jetzt gesammelt habe, ist immer, ein Buch ist zu Ende erzählt. Irgendwann ist es auserzählt und ob es jetzt 250 Seiten lang ist oder 400, das gibt mir das Buch vor. Ja, und das Einzige, worauf ich mich fokussiere, ist tatsächlich der Wordcount. Und da mache ich das so, dass ich bei Papyrus, dem Schreibprogramm, was ich nutze, da hatten wir ja auch mal in einer Episode drüber gesprochen, hast du ja ähnlich wie bei Word die Angabe der Gesamtwörter, die du bis jetzt geschrieben hast. Also ich denke mir jetzt aus 12.000 und dann sage ich, okay, also mein Wordcount am Tag sind 3.000 Wörter. Und egal, was dieser Tag bereithält, wenn es jetzt ein normaler Schreibarbeitstag ist, ich möchte auf jeden Fall diese 3000 Wörter fertig bekommen. Es gibt auch Tage, das gleich vorweg, wo ich das nicht schaffe, wo ich mich dann aber auch nicht für geißle, sondern sage, okay, es war jetzt einfach mal so. Entweder hole ich dann die verbleibenden Wörter, nehme ich mit in den nächsten Tag und schreibe die runter, oder ich lasse es einfach.
Ach so.
Also ich mache mir da, wenn ich jetzt zum Beispiel am Montag nur in Anführungszeichen 2500 Wörter geschrieben habe, wenn ich dann am Dienstag die Kapazitäten habe, dann schreibe ich dann eben, also ich schreibe pro Tag 3000 Wörter, schreibe ich dann am Dienstag 3500 oder am Mittwoch, ist egal.
In den Nachmittag rein und so.
Ja, und selbst wenn das nicht passiert, ist es kein Weltuntergang. Es ist wie so oft im Autorenleben einfach eine ein Leitstern, eine Orientierung. Ich habe jetzt mit der Sprache zu tun. Ein Leitstern, eine Orientierung.
Hast du dich von deinem Weinverkostungsbuch inspirieren lassen vor der Sendung?
Nein, das kommt erst nach dem nach unserem Call. Deswegen
okay. Löblich. Sorry, bin dir reingefahren. Bleib ich
hier klar und nüchtern. Alles gut. Und ja, das ist eben mein Wordcount mit den 3000 Wörtern und ich verteile diesen Wordcount auch auf Primär- und Sekundärprojekte. Also ich, bei Zoe ist es zum Beispiel so, dass das mein Primärprojekt ist, wo ich dann auch regelmäßig die Bücher rausbringen will und da sage ich, okay, 2000 Wörter sind für Zoe reserviert und 1000 für ein anderes Projekt. So mache ich das.
Du schreibst an einem Tag an verschiedenen Projekten also?
Ja.
Also so hintereinander, also wenn du deine 2000 Wörter Zoe eingeklimpert hast, dann hast du noch 1000 für Projekt X zum Beispiel.
Genau. Und meistens mache ich dann eine psychologische Pause, dass ich dann aufstehe, mir einen Kaffee mache, 10 Minuten aus dem Fenster schaue, irgendwas anderes mache, einfach damit mein Gehirn versteht, okay, Projekt A ist jetzt wirklich abgeschlossen und Projekt B geht weiter. Manchmal fange ich dann auch erst das zweite Projekt am Nachmittag an, die 1000 Wörter. Ist sehr unterschiedlich, je nachdem, was sich im Tag abspielt, ja.
Das finde ich ja krass, finde ich auch krass diszipliniert. Also ich habe ja auch eine Zeit lang parallel an Projekten geschrieben. Bei mir war es dann aber eher so, dass die in verschiedenen Stadien waren. Also als ich noch geplottet habe zum Beispiel, habe ich eins geplottet, parallel das nächste geschrieben und eventuell auch schon, wenn ich den ganzen Tag zur Verfügung hatte, an dem dritten schon Korrektur gelesen oder so.
Okay.
Aber ich habe das, glaube ich, nie so gemacht, dass ich gesagt habe, ich schreibe jetzt so und so viele Wörter an dem einen Projekt, mache einen Cut und schreibe dann im nächsten weiter. Finde ich interessant und sehr diszipliniert. Manche machen das ja auch so, und ich habe es bestimmt auch schon gemacht, dass man halt, wenn man bei dem einen Projekt so an der Stelle ist, wo man denkt, ich komme hier nicht weiter, sich auf das andere stürzt. Und dann vice versa, mit so vielen Projekten, wie man Lust hat, die Gefahr, die ich da so ein bisschen sehe, ist die, dass man halt der Lösung der Probleme ausweicht. Also ich bin mittlerweile der Meinung, dass ein einstündiger Spaziergang nach dem Mittag einer zweckdienlichen Lösung weit hilfreicher ist, als ins nächste Projekt zu springen. Ich meine mit der Motivation raus, ich komme hier gerade nicht weiter. Weil dann bist du schnell auf so einer Reise, hat mich der G.S. Forster gelehrt, mein Guru und Mentor. Der hat mir ein Wort beigebracht, das kannte ich noch nicht, das ist Plot Bunny. Das ist also, während du an einem Buch schreibst, kommt dir eine Idee, weißt du, was auch geil wäre? Und die Verlockung ist dann enorm groß, das auch gleich mal anzufangen und dieser Idee zu folgen. Problem ist, wenn du dabei dann schon wieder die nächste Idee hast und so weiter und so weiter, dann hast du halt einen Haufen Buchanfänge, so George R. Martin-Style, so hat er das ja die ersten Jahre gemacht, soweit ich weiß. Hat kaum ein Buch beendet, aber sehr viel angefangen. Und dazu würde ich überhaupt nicht raten. Also das heißt raten, wenn was immer funktioniert, ist die oberste Prämisse, das funktioniert, Punkt. Und wenn du die Bücher irgendwann fertig kriegst, heißt das, dass es funktioniert. Aber das ist genau der springende Punkt. Ich finde das sehr, sehr wichtig, ein Buch zu beenden, gerade am Anfang, sich auch durchzukämpfen, wenn man es so empfindet, was ich ein bisschen, seltsam finde, aber stellenweise ist es schon so, dass man denkt, Mensch, irgendwie hätte ich jetzt total Bock auf was anderes und sich ein kleines bisschen zwingen muss, zu dem Projekt zurückzukehren, aber das Wichtige dabei ist, dass man halt tatsächlich auch das Beenden lernt, dass man auch irgendwann sagt, es treten Probleme beim Schreiben auf, ich verdränge die auch nicht, ich gehe da auch voll in die Situation rein und sage, ich komme jetzt hier nicht weiter, was ist hier los? Und wenn ich 2-3 Tage damit rumlaufen muss draußen, dann kann die Lösung unter Umständen umso schöner sein. Meine Motivation dabei ist halt immer zu sagen, okay, wenn ich nicht auf Anhieb auf eine Lösung komme, sondern ein bisschen drüber nachdenken muss und die Lösung im Endeffekt dann dafür aber ziemlich nice ist, weißt du, so, also nicht clever im Sinne von schau mal, wie klug ich bin, sondern im Sinne von, es stimmt, eigentlich war das total offensichtlich, aber da musst du erst mal drauf kommen. So, ich glaube, du weißt, was ich meine mit so guten Lösungen. Das ist ja auch oft am Ende eines Buches so, wenn man dann die ganzen Fäden auflöst und denkt, ja klar, also in unserem Fall, wenn man so schreibt wie wir, ja klar, der war der Böse die ganze Zeit. Man hätte es eigentlich die ganze Zeit sehen können, aber ich habe es nicht gesehen und lese hoffentlich auch nicht bis dahin, weil ich es ja selbst nicht wusste als Autor. Und dann plötzlich fällt es einem wie so Schuppen aus den Augen, von den Augen, und man sagt, ja, stimmt, genau, das ist die Lösung. Und manchmal dauert es halt 1-2 Tage, manchmal auch eine Woche vielleicht. Da muss man nur, glaube ich, ein bisschen aufpassen, dass man nicht in etwas kommt, was manchmal so als Writer's Block bezeichnet wird. Weißt du? Also
das ist eine realistische Gefahr. Hm. Es ist dann wie so oft die Absicht, die entscheidet darüber. Bei mir ist es absolut, so, es hat sich so entwickelt aus diesem, mein Leben war ja viele Jahre, also mein berufliches zweigeteilt, ne? Der eine Teil war das kreative Schreiben, der andere war Auftragsarbeiten erledigen, um meine Miete zu zahlen. Ich habe auch jetzt noch Marketing-Sachen, die ich erledige, und da habe ich immer so diese Trennung und fand es immer sehr sinnvoll zu sagen, also Zoe habe ich ja an dem Tag, und da, glaube ich, beugt man dem vor, was du sagst, ich setze mir ein Kontingent für mein Kernprojekt, also für den Roman, wo ich sage, 2000 Wörter am Tag, und die habe ich ja dann erreicht. Das Schöne ist, ich kann damit guten Gewissens abschließen, weil ich habe ja meinen Teil erledigt, und der andere Roman, den ich dann schreibe mit den 1000 Wörtern, ist davon entkoppelt. Weißt du, also es gibt keinen Zusammenhang zwischen diesen beiden Projekten.
Ich verstehe, dann ist das so ein bisschen so wie, das habe ich auch schon einen Autor sagen hören, der halt meinte, er kann erst mit dem Schreiben beginnen, wenn er seine E-Mails und den Orga-Kram abgearbeitet hat. Was wir auch schon hatten mit der Schreibmaschine, ist schon eine Schreibmaschine, mit der Waschmaschine, was schon eine Weile her, wo du sagtest, Thema Prokrastination und so, dann geht dir das so im Kopf rum und du willst es halt fix erledigt haben. Das birgt in sich natürlich auch Gefahren, weil aus irgendeinem Grund ist das Gehirn manchmal mehr, manchmal weniger scheinbar geneigt, sich von dem Fokus, bevor man dann im Flow ist, abzuwenden. Also man hat manchmal den Eindruck, es ist schwer, das Gehirn in diesen Flow-State zu bekommen, weil das Gehirn das nach einer Weile auch nicht mehr gewohnt ist. Mir fällt da super ein Social Media, weil das ist super dazu geeignet, deine Birne derartig weich zu kochen, dass du nach relativ kurzer Zeit sehr, sehr große Probleme hast, in diesen Flow-State zu kommen oder dich überhaupt auf irgendwas zu konzentrieren, auf eine simple Aufgabe zu konzentrieren. Und für sich genommen ist Schreiben simpel. Im Detail ist es eben nicht mehr simpel, weil du halt deine Ideen in irgendeine sinnvolle Form channeln musst, aber der Vorgang selbst ist nicht sehr komplex. Finger auf Tasten kriegt man hin. Aber wenn du da schon alle 10 Minuten merkst, boah, ich komme hier nicht in den Text rein, sondern mir gehen dauernd irgendwelche anderen Gedanken durch den Kopf, wäre mein ganz großer Tipp, nimm mal einen Monat Abstand von Social Media.
So, und von allen möglichen anderen Ablenkungen. Dann,
ja, bevor Fernsehen wir aber, etc., genau. Das will ich auch nicht vertiefen, da können wir gerne mal eine extra Sendung zu machen.
Okay. Aber, also es ist ein gutes Thema, aber ich würde gerne mal die Gegenfrage stellen, wie machst du es denn? Hast du einen Wordcount? Und wenn ja, warum? Und wenn nein, warum?
Genau. Du drängst mich ja ganz schön in die Ecke. Ich habe überhaupt keinen Spielraum mehr für Erfindungen oder Möglichkeiten, die du vielleicht überhaupt nicht vorhergesehen hast. Wie zum Beispiel, vielleicht habe ich einen Wordcount. Ich werde dir aber nicht sagen, ob es so ist. Nein, Quatsch. Also.
Du kennst auch die typischen, den größten Journalistenfehler, den besonders Anfänger machen, ist Ja-Nein-Fragen zu stellen beim Interview.
Genau.
Hast du einen Wordcount, Alex? Ja.
Ja.
Schön. Genau. So und da habe ich deswegen noch schnell hinterhergeschoben, weil ich den Anfängerfehler gemacht habe.
Ja.
Warum ist deine Entscheidung so ausgefallen, wie sie ausgefallen ist?
Okay, aber ich bin ja nicht hier, um zu schweigen, was mir tendenziell eher schwerfällt, was Leute, die mich kennen, zu ihrem
eigenen
Leidwesen schon mitbekommen haben. Genau. Er schweigt, ganz gentleman-like. Ja, also habe ich einen Wordcount? Ja, habe ich. Und ich habe auch einen Daily Wordcount. In Ulysses App geht das auch. Ich habe aber den auch so ein bisschen, auch einen Blick so auf den Gesamtwordcount. Einfach aus dem Grund, dass ich, das ist so ein bisschen so ein Feeling-Ding. Wenn ich also sehe, ich weiß ja, was so der durchschnittliche Edel- und Steinroman lang ist zum Beispiel. Wobei das durchaus auch mal 20.000 Wörter variieren kann. Also das ist schon wirklich sehr. Ich bin da völlig deiner Meinung, wenn das Buch zu Ende ist, ist es zu Ende. Nur wenn du irgendwann bei 1600 Seiten bist in einem Krimi und der Täter immer noch nicht feststeht, dann ist so der Punkt, wo du denkst, also irgendwie sind wir jetzt in einem anderen Genre gelandet oder das ist ein Sammelband oder ist mir aber auch noch nie passiert. Also nicht in diesem Umfang. So, und dann sag ich mal, setz mir so 70.000, 80.000 Wörter. Und wenn es dann halt 65.000 wären zum Schluss, ist es bei Edel und Stein auch nicht schlimm. Der einzige Ausnahme davon, was wirklich deutlich weniger sind, ist der erste Band. Das war ja auch so ein bisschen so die Pilotfolge, so ein bisschen diesen eher ein Teaser, wo ich mich selbst auch so an die Handlung rangetastet habe und so, mal zu gucken, wie läuft das. Ansonsten sind die alle so, glaube ich, Minimum um die 60.000 und die meisten davon 80.000 oder sogar ein bisschen mehr. Also da liegt dann irgendwo der Schnitt, den stelle ich mir schon ein. Und dann sehe ich halt auch immer, wo ich im Roman bin. Und wenn ich sehe optisch, dass ich ungefähr bei der Hälfte bin, sollte sich bei mir auch das Gefühl einstellen, dass der Roman ungefähr bei der Hälfte ist. Das ist so eine kleine Kontrolle. Dass man halt nicht irgendwie denkt, also du machst hier immer noch, du stellst neue Figuren vor, bob, und du bist schon hier bei 40.000 Wörtern. So, aber das ist, wie gesagt, wenn die Handlung geht natürlich vor. Wenn das aus irgendeinem Grund Sinn macht, in der Hälfte noch neue Figuren einzuführen, dann ist das halt so. Man ist ja nicht Sklave des Wordcounts. Und den Daily Wordcount habe ich auch so ein bisschen aus einem speziellen Grund, nämlich um zu schauen, ob ich an irgendeinem Tag sehr weit übers Ziel hinausschieße. Das ist für mich ein Zeichen zur Vorsicht, weil das, wie soll ich das beschreiben? Also das könnte unter Umständen dazu führen, dass so ein bisschen man der Handlung voraushoppelt. Also weißt du, wie ich meine? Dass man halt so sagt, also mal angenommen, du hast einen Daily Word Count von 5000 Wörtern an deinem während deiner Schreibzeit, deinen so und so viele Stunden täglich oder wie immer du das regelst, hast du halt 5000 Wörter zum Beispiel. Mhm. Und jetzt stellst du an Tag X fest, dass du halt 10.000 Wörter geschrieben hast. Das ist für mich ein todsicheres Signal, am nächsten Tag erstmal 10.000 Wörter zurückzuspringen oder ein paar tausend auf jeden Fall und das nochmal aufmerksam zu lesen, damit ich nicht so im Schreibfluss Dinge schreibe, die dann wirklich auf Unfug rauslaufen, weißt du? Weil ich meine, wenn du plötzlich doppelt so viel Wordcount hast, ist das zwar erstmal schön an Zahlen, aber sollte halt auch noch Sinn ergeben. Und das sind alles für mich aber auch nur so wie so kleine Warnlämpchen, die da in Orange angehen, auch noch nichts tiefrot oder so. Ich denke, okay, guck dir das nochmal an. Aber ansonsten ist der Wordcount auch nichts für mich, wo ich sage, oh, jetzt hast du aber viel zu wenig geschrieben. Und das Schöne ist, man sieht ja auch seinen Tagesdurchschnitt in Ulysses App. So für die letzten 7 oder so Tage, glaube ich. Und dann siehst du halt genau, lag ich jetzt total über dem Durchschnitt von sonst. Weil manche Bücher, da habe ich auch pro Buch einen Wordcount oder pro, also am Anfang von mir aus komme ich ein bisschen schwer rein oder irgendwie aus irgendeinem Grund habe ich, sagen wir mal, einen 2000er Tageswordcount, später dann 5000. Gegen Ende halt vielleicht auch mal 10.000 Wörter oder so. Hängt halt davon ab. Aber wenn die Kurve so halbwegs konsistent ist, dann ist alles fein, aber gibt es krasse Ausreißer nach oben, ist wahrscheinlich gute Idee, mal noch einen Blick drauf zu werfen. Und gibt es krasse Ausreißer nach unten, sollte man sich auch überlegen, warum. Also wenn du jetzt pro Tag dann plötzlich nur noch 500 Wörter raushaust, über mehrere Tage, ich meine, und aber trotzdem die gesamte Schreibzeit nutzt, gehen auch ein kleines bisschen Alarmlämpchen an, aber auch immer noch nicht schlimm, weil Inhalt geht halt auch immer vor Wordcount. Also wenn ich einfach mal von meinen so und so viele Stunden am Tag, so und so viele Stunden eben gebraucht habe, um mir eine Lösung einfallen zu lassen, so gegen Ende hin oder manchmal auch schon ja am Anfang, dann ist das halt so. Und dann ist das auch nicht schlimm, wenn ich dann im Endeffekt nur 500 Wörter geschrieben habe, dafür aber weiß, wie die nächsten 2 Kapitel sind und was da passiert und warum das cool ist, was da passiert und so. Also ich habe ihn mitlaufen, aber ich halte mich natürlich nicht sklavisch dran. Und ich finde es auch völlig bescheuert, so Bücher, also so nach dem Motto, ich suche mir halt einen absurd hohen Wordcount, den muss ich jeden Tag schreiben und das ist wichtiger als alles andere. Da sind wir halt wieder so bei dieser Herangehensweise. Wie gesagt, ich finde es für mich bescheuert. Wenn es für jemanden funktioniert, ist ja völlig cool. Aber im Sinne von, ich mache einen wirklichen Rohentwurf, wo mir fast schon egal ist, was da drin steht, solange es so grob sich an der Handlung entlang hangelt, und dann überarbeite ich das halt, bis ein ordentliches Buch draus wird. Weil dann musst du streng genommen die ganze Zeit, die du da reingesteckt hast, zusammenzählen, durch die Wörter teilen, die am Ende rausgekommen sind, nach all den Streichungen etc. Und dann hast du deinen Daily Word Count.
Das und, muss man sich dann fragen, ob das effizient ist.
Und dann bist du eben nicht mehr bei 10.000 Wörter am Tag und dann sondern ist Buch bei, fertig, sondern bei deutlich weniger. Und ja, dann ist es auch völlig fein, wenn man halt 2.000 Wörter schreibt, aber dafür ist das Kapitel oder was man halt geschafft hat dann in der Zeit oder 2 Kapitel, sind die dann halt abgeschlossen.
Ich habe jetzt noch nicht so ganz verstanden, wie hoch dein Daily Word Count ist.
Ja, ist ja auch ein Geheimnis. Deswegen habe ich mich ja da so drum gedrückt. Nein, also
ich habe das gemerkt.
Genau, nein, im Schnitt ist das so um die 5000.
Wow.
Aber das, ja, wie gesagt, es variiert. Es ist jetzt keine feste Größe.
Okay, aber also Respekt dafür, weil ich bin nach 3000 Wörtern Matsch. Also ich muss dann wirklich Abstand kriegen. Also
körperlich oder eher geistig?
Beides. Ich bin durch. Wenn ich das wirklich ernsthaft betreibe,
stelle ich mir gerade vor, wie du da so sitzt und du schwitzt und wie so ein Kraftsportler hackst du in die Tasten ein oder nach 3000 fällst du einfach nach hinten um und so. Und 10 Minuten später stehst du wieder auf und machst nicht. Marketing.
Genau. Genau so läuft mein Tag.
Geil.
Ja, also es ist wirklich so, dass ich dann mal, also ich kann dann wirklich alles andere machen, nur nicht mehr schreiben. Ja, das
okay, cool.
Insofern 5000 Wörter.
Die Heinz-Strunk-Nummer, der so sagt,
genau, ja,
nach,
absolut.
Was sagt er, 4 Stunden?
Oder 4 Stunden, dann kann Schluss. Er nicht mehr schreiben. Das ist das Maximum, ja.
Ja, challengen. Also das hatte ich ja auch schon in einer Sendung gesagt, aber nur, wenn man sich gut dabei fühlt, das meine ich. Ja, also da gibt es keine Grenzen. Wenn einer 500 Wörter am Tag schreibt, dafür 5 Stunden braucht, hat der auch mehrere Bücher am Tag im Jahr fertig. Alles fein. Wenn einer 10.000 schreibt und das dann 5-mal überarbeiten muss, auch cool. Ist im Endeffekt interessiert halt nur das Ergebnis. Aber was ich immer so spannend finde, ist halt zu sagen, okay, wenn ich 3 Stunden am Stück schreiben kann, warum nicht 5? Oder warum nicht erstmal 3,5 oder 3 1/4 Stunde? Okay, geht auch, dann machen wir 3,5 Stunden draus. Ja, und aber tatsächlich sitze ich ja auch nicht 16 Stunden da und schreibe, selbst wenn ich sonst nichts zu tun hätte, weil irgendwann ist natürlich die Birne Matsch. Das ist halt so. Mhm. Und das Problem dabei ist, dann schreibst du vielleicht gezwungen weiter und da sind wir wieder bei diesem Wordcount als Sklaventreiber, rockst das halt runter und gehst vielleicht mit einem guten Gefühl dann schlafen an diesem Tag, was weiß ich, utopisch 20.000 Wörter geschrieben zu haben, wobei es bestimmt auch Leute gibt, die das schaffen. Ja, und dann guckst du den Quatsch halt am nächsten Tag an und denkst, okay, das wird ein längerer Tag heute.
Mhm.
Und das ist, ich finde es, irgendwie ist es schon ganz nett, weil man auch so ein bisschen den Progress sieht. Ist natürlich dann auch im Gegenteil ein bisschen bitter, wenn man irgendwie seitenweise löschen muss bei der Überarbeitung, weil dann hat man sehr viel rote Tage. Also in Ulysses App wird das dann rot, wenn du einen negativen Wordcount hast, also wenn du halt mehr gelöscht als geschrieben hast. Aber ja, es ist irgendwie ganz nice, wenn das so mitläuft. Vielleicht wäre es auch mal einfach eine Idee, challengen again. Den mal auszuschalten, zu gucken, was macht das mit dem Schreibgefühl, weil ich finde ihn jetzt für mich nicht so wahnsinnig wichtig, dass ich ohne den Wordcount nicht schreiben könnte. Ist halt eine praktische Funktion, die man nutzt, um so ein bisschen zu wissen, wo man ist im Buch. Vielleicht schalte ich den beim nächsten einfach mal komplett ab und dann stelle ich halt erst ganz am Schluss fest, wie viele Seiten das Buch hat. Ich meine, man hat ja eh so ein bisschen Gefühl. Also als Autor weiß man ja schon, ist das jetzt Richtung 300 oder 600 Seiten. Also ich glaube, das auch ganz ohne Wordcount checkt man das schon.
Ja, das haben ja unsere Vorgänger, Vorfahren, whatever, auch, müssten sie auch so lösen, ohne Apps, ohne digitale
Unterstützung. Ja, zählen konnten die aber auch, also wer weiß.
Ja.
Vielleicht hatten die einen Zähler, so. Mhm. Ich bin Wortzähler von Edgar Allan Poe oder so, war dann ein Job damals.
Kann ich mir vorstellen. Du hast schon so geahnt, bei der Schreibmaschinen, also bei einer Seite Schreibmaschinentext konntest du dann schon errechnen.
Ja, ja, ja.
Weißt du, wie viele Seiten brauche ich ungefähr und Pi mal Daumen passt schon. Und ja, mir ist gerade nochmal eingefallen, ich schreibe ja auch nachmittags dann viele andere Texte. Das ist ja dann mein Wordcount, der noch hochgetrieben wird.
Ja.
Wahrscheinlich komme ich da irgendwie auch auf, ach, keine Ahnung. Ist auch alles egal, du hast recht. Es geht wirklich nur ums Ergebnis.
Ja.
Und dass man sich gut dabei fühlt. Ja. Was ja nicht heißt, dass es nicht auch mal anstrengend werden darf. Das ist es nämlich. Also ich finde, Schreiben ist anstrengend. So, auch wenn es Spaß macht, aber es ist eben eine Konzentrationsaufgabe. Ne?
Mir fällt gerade noch was ein, wofür der Wordcount auch ganz gut ist. Habe ich jetzt auf der Buchmesse mit irgendwem drüber gesprochen. Glaube mit dann 3er. Also es gibt doch manchmal so Sachen, wo man sich im Manuskript selbst verprokrastiniert. Das Wort habe ich gerade erfunden. Mhm. Was ich damit meine ist, dass man so schreibt und dann aber dieser innere Kritiker so rauskommt und sagt, naja, also guck das lieber nochmal an. Und jetzt hast du nochmal über den Absatz geguckt und jetzt ist ja noch ein bisschen besser. Also geh lieber nochmal 10 Seiten zurück und guck nochmal über die Absätze alle drüber. Sind auch noch ein bisschen besser. Und dann drückst du dich quasi so ein bisschen vorm Weiterschreiben. Hast natürlich super Gründe dafür, weil der Stil muss jetzt noch besser werden und bla bla bla. Und dann bist du wieder ganz schnell in diesem Ding, dass du halt eine Seite pro Tag schreibst und am Ende dieses Tages entweder auch völlig fertig mit den Nerven bist oder der Meinung, das ist jetzt wirklich die perfekte Seite und am nächsten Tag ist sie trotzdem, was sie halt ist. Ne? Weil so perfekte Bücher gibt's halt nicht. Und das Ding ist, wobei der Wordcount halt auch ein bisschen hilft, ist, dass du mit beiden Füßen auf dem Boden der Tatsachen bleibst und sagst, im Endeffekt nützt das Buch niemandem, wenn es nie fertig geschrieben wird. Und bevor du in die Fahrwasser kommst, siehst du, also wenn du da halt so deine täglichen Wordcount halt so davonschwimmen siehst, dass du dann halt wirklich irgendwann so bei 20 Wörtern oder was über mehrere Tage bist, sich halt auch ein bisschen am Riemen zu reißen und zu sagen, ich will halt die Story erzählen. Komm, weil es ist halt einfach wirklich so ein Mindset-Ding einfach und oft auch eine Illusion, die der innere Kritiker, über den wir auch mal irgendwann in Ruhe reden können, dir so ein bisschen vorgaukelt und halt sagt, naja, das muss aber jetzt schon brillant und total toll sein. Da würde ich mal so ein bisschen dagegen halten. Jetzt lüftet man natürlich gerade so ein bisschen den Schriftstellermythos, weil viele Leser auch der Meinung sind, dass ihr Lieblingsautor natürlich nur perfekt schreibt und was dann auch wieder das Thema hat, wäre auch schon rechtfertigt, dass er halt 6 Jahre für ein Buch braucht oder so, aber Real Talk, kein Mensch schreibt 6 Jahre nur an einem Buch jeden Tag. Das ist einfach Bullshit. Und das Ergebnis ist halt auch zum Großteil Geschmacksfrage. Sicher gibt es Sachen, die sind richtig grottig, aber die sind doch eher die Ausnahme. Und wenn einen das Buch gut unterhält, sieht man über vieles hinweg. Und das wird eben nicht über Stil und vollendete Sätze gemacht, auch wenn das sich viele Menschen gerne einbilden, weil das natürlich fürs eigene Ego, und das ist meines Erachtens eher der Sitz des inneren Kritikers, das eigene Ego, sehr, sehr gefährliche Falle, das Ding. Weil wenn man sich dann halt als intellektuell und auch ein bisschen elitär fühlen möchte, dann liest man natürlich nur in Anführungszeichen anspruchsvolle Bücher. Und dann muss man sich das dann auch einreden, dass der Autor ganz besonders stil- und wortgewandt ist oder was auch immer. Aber die Frage ist, wer legt das im Endeffekt fest? Ist nicht jeder kurze Satz ist automatisch ein guter Satz. Es muss halt der passende Satz sein. So.
Ja.
Insofern, ja. Das war mal so ein kleiner Ausflug. Ich würde das nächste Thema relativ kurz abhandeln, wenn es recht ist.
Schieß los.
Weil wir haben es jetzt ja schon angekündigt. Oder hast du noch was zum Thema Wordcount?
Nö.
Genau. Wir haben schon wieder noch Themen für die nächsten Sendung. Ach, wird das wieder fein. Aber eins hatte ich jetzt schon angeteasert vorhin und das war der Einstieg ins Buch, in die Szene. Der erste Satz, der gefürchtete, der gehypte, der wichtige erste Satz oder vielleicht doch nicht so wichtige erste Satz, Fragezeichen, erfahren Sie es hier in dieser Sendung. Wie siehst du das?
Ich finde es total überbewertet.
Du bist also, heute aber auch so ein richtiger positiver Typ.
Zeitgenosse, also, ja.
Also ich merke schon. Kriegt man auch sofort eins übergebraten, wenn dich was
fragt. Finde ich
schön.
Gefällt mir. Fängt sofort die Kamera an zu streiken, wenn ich das sage. Ja, ich meine, es ist so wirklich, weil ich finde das. Ich musste mich da mühsam rausarbeiten aus diesen ganzen Mythen, worüber wir ja öfter mal sprechen. Und das finde ich so,
Show wenn ich irgendjemandem damit und alles mögliche, so ein Scheiß halt, ja.
Wenn ich irgendjemandem damit helfen kann, sich nicht auf solche Mythen einzulassen und sich damit im Schreiben zu blockieren, deswegen bin ich da halt deutlich und sag, ich halte es für völlig überbewertet, weil das, also es gibt da, glaube ich, ein Missverständnis. Und zwar ist es schon aus meiner Sicht sau wichtig, dass der Kapitelanfang oder eigentlich bei jedem Text, selbst bei einem Newsletter, ne, das ist ja Marketing und kreatives Schreiben, haben ja da ziemlich viel gemeinsam. Also auch belletristisches Schreiben. Und da ist es einfach so, natürlich muss der Anfang catchen und dich reinziehen in das Kapitel. Mhm. Und wie mal ein Literaturagent, mit dem ich mal Kontakt hatte, gesagt hat, so, er hatte so das Bild benutzt, der Leser ist wie eine Schnecke. Sobald der Folgesatz nicht den vorhergehenden sozusagen noch weiter begleitet, zieht sich der Leser zurück. So, na, also das anders
aus. Wie diese Fühler an der Schnecke oben so dran.
Genau, ne? Der Leser fährt vorsichtig seine Fühler aus und sobald aber, also wenn der mit dem ersten Satz hast du lediglich gewonnen, dass er den zweiten liest. So, ich finde auch diese Philosophie, mit Vorsicht sollte man sie genießen, weil da lauern auch wieder viele Fallen. Die größte ist, dass man sich einfach unfassbar unter Druck setzt und blockiert. Und das ist bei diesem Thema mit dem ersten Satz das Gleiche. Wenn ich die ganze Zeit darüber nachgrüble, oh, ist das jetzt der erste Satz? Schwachsinn, schreib einfach drauf los und hab diese Absicht, ich will den Leser in das Kapitel ziehen. Und so schreibst du los. Okay. Also das würde ich raten, ja, dass du sagst, was ist denn eigentlich mein Ziel? Und ich möchte ein cooles, spannendes Buch schreiben und ich möchte, dass es von Anfang an spannend ist. Allein mit dieser Geisteshaltung hast du schon ganz viel gewonnen und tappst nicht in diese Falle zu sagen, es muss der perfekte erste Satz sein. Das ist meine Meinung eingedampft zu diesem Thema.
Wenn ich gerade ein bisschen abgelenkt wirkte, dann deshalb, weil ich mir den C.A. Günther mal hergenommen habe, um zu gucken, was ist denn da der erste Satz? Geht so.
Ja, Ja, erzähl mal.
In den kleinen Fischerdörfern der Nordküste von Kyushu feierten sie das Laternenfest.
Gibt es 10 Lektoren und du wirst 12 verschiedene Meinungen haben.
Dazu.
Und alle werden sagen, das geht doch so gar nicht. Da muss doch sofort, da muss doch was, muss doch was
trotzdem
kommen.
Trotzdem Millionen Bücher verkauft der Kerl insofern. Auch wenn
und
sich
es ist
heute
doch,
keiner mehr an den erinnert. Aber
nee, und es ist doch total müßig. Für wen schreibt man denn diesen ersten Satz? Die Geschmäcker sind so verschieden, auch bei unseren Zielgruppen.
Ja, natürlich.
Also ich bin da absolut, wie immer, bei jedem Mythos, bei jeder Lüge hat es ja auch einen kleinen Funken Wahrheit und das macht es so tückisch. Ne?
Ja, ja.
Und der
Funke ist
ja nicht
kompletter Bullshit. Und du hast nicht komplett die freie Auswahl, schreib erstmal einen Satz, der 5 Absätze lang ist oder so.
Ja, ja. Aber genauso gut kannst du mit einem scheinbar belanglosen Satz, auf den dann ein total heftiger zweiter Satz folgt, überraschen. Da hast du schon den ersten Twist mit 2 Sätzen. Ja,
ja, so macht das Sebastian also, Fitzek, glaube ich. Aber der ist mittlerweile so, dass jeder Satz schon einen Twist in sich hat. Wenn er weiter auch so sein Twist-Tempo noch ein bisschen erhöht.
Ja. Und ja, wie siehst du die ganze Angelegenheit?
Es ist komplex. Also ich stimme dir in weiten Teilen zu, was unseren Podcast natürlich sau langweilig macht. Weil wir sollten auch mal verschiedener Meinung, also uns doch so richtig eine Stunde lang waffeln über irgendein Detail, was im Endeffekt keinen interessiert. Aber hier
dann
stimme ich dir schon auch.
Das Thema Deutschrap, Alex. Da
machen
wir
ein Special zu Weihnachten oder so, das Deutschrap-Special, mit Gästen aber auch.
Okay.
Aus allen Lagern. Ich frage mal Helene Fischer, ob sie Zeit hat, ob sie auch eine Meinung zu Deutschrap hat. Und du fragst einen Künstler deiner Wahl. So, jetzt haben wir das Thema auch hier beerdigt erstmal. Zurück zu dem, was wir eigentlich hier labern wollten. Und zwar der erste Satz. Also, genau. Eben, also erstmal grundsätzlich nicht überbewerten. Weil selbst wenn man Erstsatz-Fetischist ist, kann man das Ding ja immer noch ändern. Pro Tipp. Also schreib halt einfach irgendeinen ersten Satz. Dann schreibst du den zweiten und den dritten und so weiter. Und dann gehst du unter Umständen nochmal zurück zum ersten Satz und denkst, oh, den kann ich aber auch kürzer anpacken. Und perfekt ist das, was dann viele später unter Umständen als den perfekten ersten Satz erkennen und sich sagen, da merkt man halt, der hatte Talent. Der ist gleich der erste Satz, zieht rein. Nein, der war halt nur einfach schlau genug, sich den ersten Satz nochmal anzuschauen. Aber egal. Selbst das ist nicht unbedingt nötig. Wenn der erste Satz passt, dann passt der. Da muss man auch nicht wochenlang drauf rumreiten, weil wozu ist der erste Satz gut, um dich den zweiten lesen lassen zu wollen? Wozu ist der zweite Satz gut? Bla 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 mit dritter Satz und so weiter. Und das ist der ganze Trick beim Buchschreiben. Der eine Satz, so ähnlich wie dein Agent das auch schon sagte, hat nichts weiter als Aufgabe, als dass der Leser dranbleibt und wissen will, was im nächsten Satz passiert. Daher auch ein bisschen Vorsicht geboten bei 20 Seiten langen Landschaftsbeschreibungen, weil das neigt halt dazu, dass der Leser viele denken, der wird dann in die Handlung reingezogen, weil du es ihm ja noch bildhafter beschreibst. Nein, üblicherweise oder bei vielen Lesern ist es so, werden sie halt rausgeworfen, also gehen die Schneckenfühler dann wieder rein, weil halt Dinge passieren, zu denen sie keinen emotionalen Bezug haben. Wenn die Figur, mit der sie wirklich eine Bindung haben, durch diese Landschaft geprügelt wird, Jack Reacher fällt einem ein, dann haben sie vielleicht einen Bezug dazu. Gut, ob sie dann die Landschaft interessiert, ist eine völlig andere Frage. Aber das ist halt das ganze Thema. Aber das fällt bei mir auch unter Schreiben mit gesundem Menschenverstand. Und vor allem als Leser selbst auch, als Vielleser, als aktiver Leser, dir deinen eigenen Quatsch mal angucken und sagen, würde mich das selbst interessieren, was hier gerade passiert? Und wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Insofern, das ist das Ding. Ich hätte mal ich habe das mal vorbereitet für so einen Schreibkurs, der dann dort nicht stattgefunden hat. Vielleicht gut, vielleicht nicht, wer weiß. Und da wollte ich mal die Klasse halt damit konfrontieren. Das kann ich ja jetzt mal mit dir machen. Aber ich glaube, ich kenne deine Meinung schon. Insofern mache ich vielleicht kurz eine Pause, damit man sich das selbst kurz reflektiv, gibt's das reflektiv? Naja, weiß nicht. Damit man kurz selbst reflektieren kann und sich eine Meinung bilden, wie fänd man das? Der Satz geht so, pass auf. Ist jetzt gedacht als erster Satz in einem Buch, ne?
Okay.
Der Mann, darf ich? Ich fange nochmal von vorne an, wie beim Gedichtvortrag in der Schule.
Du brauchst die szenische Vorbereitung, natürlich.
Okay. Der Mann saß auf dem Stuhl. Das ist mein erster Satz. Mal kurz, denkt mal drüber nach. Gefällt euch das? Findet ihr das gut? Findet ihr das spannend, ja oder nein? Und jetzt du, was hast du, Ben, zu diesem ersten Satz als Vorschlag für ein Buch?
ich hatte da, glaube ich,
schlecht, egal.
Platthumorige, gibt's das Wort? Gedanken, weil ich mich als erstes gefragt habe, auf wessen Stuhl saß er? Auf seinem eigenen oder
gut,
dem, ja, anderen,
ist,
Menschen?
Das ist also, die Zoe J. Black Schule. Also so, ja, soweit habe ich jetzt nicht
guckt's
gedacht.
Guckt euch nicht ab, Leute.
Nee,
guckt's euch
nicht ab.
Da kommt man auf solche Gedanken.
Ich meine die Sitzgelegenheit, by the way.
Ja, also ich finde den relativ profan, sage ich jetzt
mal. Ja, okay.
Wertungsfrei. Es ist ja einfach ein sehr beschreibender Umstand.
Ja. Stimmt. Ich finde ihn gut. Kommt drauf, okay, an, wie es weitergeht. Also immer unter der Prämisse, weil erstmal ist er halt relativ kurz. Das ist immer gut, weil dann hast du halt eine Chance. Das ist auch wieder dieses Schnecke-Fühler-Ding. Wenn der erste Satz halt super lang ist und du super lange warten musst, bis im zweiten was passiert, bist du tendenziell eher raus, als wenn er kurz ist. Das ist der einzige Grund, aus dem in Schreibratgebern so steht, schreibt kurze Sätze. Ist aber auch kein Allheilmittel. Später in dem Buch dann, also wenige Sätze später schon, etablierst du einen Rhythmus. Der kann maschinengewehrmäßig staccato-artig sein, hier wie bei, wie heißt dieser ehemalige Jurist, ist auch vielleicht auch noch Chirac, ne? Der schreibt ja sehr Präsens, kurze, fast schon abgehackte Sätze, kann man so machen. Gibt halt einen bestimmten Sprachrhythmus, gibt ein gewisses Gefühl für Zeit, für wie schnell sind Abläufe, ne? Dann kann man halt natürlich mit sowas auch spielen, man kann Sachen sehr ausführlich beschreiben, kann damit aber zum Beispiel auch in Action-Szenen dafür sorgen, auch für diesen Zeitverschiebungseffekt, dass man halt, es passiert alles in Sekundenbruchteilen, aber man ist selbst so auf Adrenalin, dass einem das gelenkt vorkommt in der Zeit. Solche Sachen, das macht man dann als erfahrener Autor, hat man da so ein bisschen Bogen draus. Und das heißt, da ist halt dieses, schreibe immer kurze Sätze, ist halt auch so eine Idiotenregel. Ja, wenn du gar nicht weißt, was du tun sollst, schreib im Zweifelsfall lieber einen kurzen Satz. Aber als Autor sollst du irgendwann ein Gefühl dafür entwickeln, was der passende Satz ist und nicht einfach nur nach der Holzhammer-Methode alles kurz und klein schlagen. Liest sich vielleicht dann auch mal sehr, sehr langweilig, wenn es halt immer nur Maschinengewehrfeuer ist. Aber zurück zum Satz, der Mann saß auf dem Stuhl. Ich finde den, der könnte interessant sein. Wie gesagt, hängt halt davon ab, was danach kommt. Aber der könnte an sich genommen schon interessant sein, weil sich bei mir die Frage stellt, warum erzählt das der Autor mir und auch gleich am Anfang des Buches. Ich weiß ja nichts über den Mann. Ich weiß nicht, welche Verfassung der ist. Ich weiß nicht, warum der da sitzt. Ich weiß vor allem nicht, warum der ausgerechnet auf einem Stuhl sitzt. Es gäbe ja mehrere Möglichkeiten, auf denen er sitzen könnte. Warum schreibt der Autor also nicht zum Beispiel, der Mann saß? Warum hält er das für wichtig, dass er auf einem Stuhl saß? Was hat es damit zu tun? Also wenn man es so sehen will, könnte der Satz schon auch sehr interessant sein. Auf jeden Fall finde ich ihn geeignet dazu, dass du den zweiten Satz liest, um halt gewisse Dinge, die dieser Satz halt bewusst offen lässt, zu erfahren. Versus, wenn du jetzt zum Beispiel schreiben würdest, der Mann, der 35 Jahre alt war und sein bisheriges Leben als Bankangestellter verbracht hatte, saß auf einem Stuhl aus Weidenkorbmaterial. Kann dann zum Beispiel funktionieren, auch in dieser Länge, wenn das Ende des Satzes überraschend ist. Saß nicht wie üblich auf seinem Bürostuhl, sondern in einer Betongrube, die gerade mit frischem Beton zugeschüttet wurde oder sowas, dann bist du auch interessiert am zweiten Satz. Aber jetzt dieser Satz, der Mann saß auf dem Stuhl, zeigt eigentlich ganz gut, wie wertungsfrei das ist. Das kann man natürlich, also du sagst, holt mich jetzt nicht hinterm Ofen vor. Ich würde sagen, erfüllt seinen Zweck, kann so stehen bleiben. Interessant wird ja halt jetzt der zweite Satz und wie es weitergeht. Aber nur um nochmal zu unterstreichen, das ist halt vieles im Auge des Betrachters, wie es halt beim Lesen und Schreiben eh ist. Aber ich hatte noch ein anderes Thema zum Thema Einstieg, was mich noch interessieren würde. Also das war jetzt so Unterthema erster Satz mit der Bottomline, entwickle halt ein Gefühl dafür, was funktioniert und halte dich nicht sklavisch an Regeln oder denke tagelang über den ersten Satz nach, weil es einfach Zeitverschwendung. Und wer es nicht glaubt, der möge bitte auf der Stelle seine 20 Lieblingsbücher aufschlagen, nur den ersten Satz lesen oder den sich rausschreiben, zwei Wochen später nochmal nur den ersten Satz angucken und sich erneut fragen, würde ich das Buch angefangen haben, wenn da nicht Stephen King auf dem Cover stand oder wer auch immer. Man weiß es nicht. Das andere, was ich noch gern mit dir kurz erörtern wollte, passt ja auch zu dem ganzen Thema, erster Satz, ist der Einstieg in die Szene schlechthin. Wie beginnst du eine Szene? Das ist jetzt eher relevant für, obwohl es eigentlich auch für Plotter interessant, glaube ich. Weil im Plot, wenn du ihn denn so ausführlich schreibst, steht dir zum Beispiel drin, okay, die Kommissare gehen in diese Lagerhalle und dort finden sie diesen Hinweis. Punkt. So ungefähr steht es ja in einem Plot, mal ausführlicher, mal weniger ausführlich. Vielleicht noch mit dem Hindernis, dass sie den Hinweis halt nicht sofort finden, sondern vorher erst noch jemanden befragen müssen, der nicht mit ihnen reden will und sich zur Flucht entscheidet und rennen sie ihm hinterher. Der entkommt zwar, aber auf die Weise finden sie dann diesen Hinweis. So irgendwas in dieser Art steht dann in deinem Plotpoint. Oder halt auch nichts in unserem Fall, steht da genau nichts. Aber du stehst vor der Aufgabe, das nächste Kapitel zu schreiben. Was ist da bei dir der Ablauf? Hast du da einen Workflow-Ablauf? Gehst du einfach her, tippst direkt los und wie steigst du eine Szene ein? Was überlegst du dir dabei irgendwas? Weil irgendeinen ersten Satz, zweiten, dritten und so weiter musst du ja dann finden. Was ist der Denkprozess? Was ist der Arbeitsprozess? Lass hören.
Erwidere darauf deine Antwort vorhin, wie du gesagt hast, es ist komplex. Ja. Es, das wirklich ist. Also, das kann ich nicht pauschal beantworten. Was ich mache, ist, ich versuche immer so in eine Szene einzusteigen, dass ich möglichst viel, ja, klingt jetzt komisch, weglasse, was den Leser aus meiner Sicht heraus nicht interessiert.
Also du meinst dieses in medias res spät einsteigen?
Ganz genau, ja.
Also darf ich mal ein Beispiel nennen, was ich aus irgendeinem Schreibratgeber habe und aber gut fand, will ja nicht alles verteufeln und deswegen gerne bringen würde. Also, du hast eine Szene in einer Schulklasse und du könntest jetzt zum Beispiel einsteigen mitten in der Stunde. Die Lehrerin stellt eine Frage, Kinder antworten dies und das und passiert, draußen ist irgendein Wetter, bla bla bla, hat aber eigentlich nichts mit der Handlung zu tun. Stattdessen steigst du ein, die letzte Frage des Schülers, der Lehrerin, die nicht mehr beantwortet wird zum Beispiel, dann Pausenklingeln und dann Action, um dir halt diesen ganzen Quatsch davor zu sparen. Ja. Okay, das wäre also praktisch in medias res direkt an, also in die Mitte des Flusses heißt das, glaube ich, aber ich könnte mich irren. Also dort einsteigen, wo die Action beginnt oder schon begonnen ist. Auch das kann auch sein. Du steigst in eine Schlägerei-Szene ein und einer kriegt schon richtig auf die Hucke und dann erst später erfährst du, wie es dazu gekommen ist, whatever. Aber genau. Steige möglichst nah an der Action ein, halte ich für einen prinzipiell guten Ratschlag. Muss ich auch mal ganz offen so sagen. Mhm. Und das machst du ja offensichtlich auch so.
Ja, ja, und du hast da was Gutes ausgedrückt und zwar bei der Schlägerei, um bei dem Beispiel zu bleiben, kann ich ja als Autor auf diese Weise steuern, wie viele Informationen ich meinem Leser geben will. Ja, genau. Also ich möchte zum Beispiel, im Extremfall erfährt der Leser überhaupt nicht, wer da vermöbelt wird, von wem. Ja.
Und warum.
Und warum. Und erzeuge so aber Spannung, indem ich, das mache ich bei Zoe öfter, dass man, ich nenne es manchmal so den Schocker, ja, als Einstieg. Es passiert irgendwas total Krasses, Bizarres, Abgefahrenes, Brutales und man fragt jetzt Leser, was ist denn jetzt hier los? Ja. Im neuen Band habe ich es mal ein bisschen angepasst oder einfach mal experimentiert mit einer harmlos wirkenden Szene, die sich dann in was Abgründiges hinentwickelt. Ja, da wiederum habe ich jetzt mit meinem eigenen Workflow so ein bisschen gebrochen, dass ich diese ruhige Erzählweise von scheinbarer Belanglosigkeit nutze, um dann mit dem Hammer zuzuschlagen. Also es ist, deswegen meinte ich, es ist sehr komplex und es gibt auch zum Beispiel bei mir den Ansatz, wenn ich so, es gibt ja beim Krimi typischerweise auch Zeugenbefragungen und eben nicht alle Befragungen sind spannend. Und weil ich keinen Bock habe, den Leser mit einer sinnlosen Befragung zu langweilen, kürze ich das ab, indem ich eine Szene aufmache, in der Hauptkommissar Künzel im Büro sitzt und seiner Kollegin sagt, erzählt, ja, ich war bei Zeuge XY. Genau, ja. Das ist dann ein Satz und die Sache ist abgeschlossen. Ja,
genau.
Also es ist das wirklich so eine, auch wieder so ein Gefühl, was ist jetzt für diese Szene, was finde ich gut persönlich. Ja. Wie machst du das so? Also wie ist das?
Sag ich gleich.
Oder willst du dazu? Ja,
nur noch kurz, ich finde das halt ein insgesamt spannendes Thema, was du gerade als Beispiel brachtest, dass man einerseits schon erzählt, dass diese Zeugenbefragung stattgefunden hat und dass sie gegebenenfalls auch ergebnislos war, weil das ist einfach realistische Darstellung von Polizeiarbeit auch, ohne dass es in Realismus ausartet in dem Sinne, dass man da jedes Mal dabei ist und komplett die ungeschnittenen Protokolle aller Befragungen sich durchliest, weil da ist ja wirklich zu so und so viel Prozent zum Großteil nichts Verwertbares dabei. Das ist ja auch in der praktischen Polizeiarbeit so. Und als Leser hat man auf sowas in der Regel keinen Bock, also kriegt man nur die Sahnestückchen, die in irgendeiner Art und Weise interessant sind. Manche davon sind natürlich auch Red Herrings, also wo man denkt, okay, jetzt haben sie einen Zeugen überführt und der war es dann, einen Täter überführt und der war es dann eben doch nicht, weil er ein Alibi hat und dann ist das Alibi vielleicht doch falsch und whatever. Das kennt man ja so aus unseren Genres. Aber ja, das finde ich auch gut, das so zu lösen. Also, dass man einerseits zwar nur die Sahnestückchen ausführlich beschreibt, aber die anderen zumindest auch teilweise erwähnt, um halt nicht den Eindruck zu erwecken, dass die Ermittler allwissende Gurus sind, die zielgerichtet direkt auf den Verdächtigen loslaufen, wie es Columbo fast immer macht, aber das ist halt auch Columbo. Und selbst der muss das ja erstmal nachweisen. Das ist ja die eigentliche Spannung bei Columbo. Es geht ja nicht drum, dass der schnell weiß, wer der Täter ist oder sich auf einen einschießt, der es dann auch immer war, sondern es geht drum, wie schafft's Columbo, dem das nachzuweisen. Blablabla.
Das Katz-und-Maus-Spiel. Ja.
Genau.
Dieses psychologische.
Und ich wiederhole mich nochmal, außerdem ist Columbo. Punkt. Da muss man nicht mehr dazu sagen. Ich habe noch so ein Ding, was mir manchmal hilft, wenn du jetzt sagst, gerade im, wenn ich jetzt eben keinen Plot habe, sondern ich habe eine Szene abgeschlossen, springe ich dann gern mal zu einer anderen Figur, weil sonst, wenn sie es aus der vorhergehenden Szene ergibt, weil es einfach eine Fortführung ist, vielleicht auch mit einem zeitlichen Abschluss oder aus einer anderen Perspektive, aber innerhalb derselben Szene oder sowas, dann weiß man ja im Endeffekt auch schon recht gut, wo man einsteigt. Etabliert man nochmal kurz, dass es halt die Fortführung der Szene ist, damit der Leser nicht vollkommen lost ist da in dem neuen Kapitel. Aber jetzt mal angenommen, du hast diesen Sprung. Also ich habe Fantasy zum Beispiel, du hast halt eine Haupthandlung um Stone und seine Gesellen und dann springst du halt an einen zu einem Typen, der am Königshof da gerade so seine Intrigenproblemchen hat oder irgendwas in der Art. So, da musst du natürlich etablieren, dass da jetzt ein Sprung da ist und ich find's relativ unelegant, dann jedes Mal hinzuschreiben, meanwhile ganz woanders. So, also das mache ich zwar ab und zu mal auch, aber so prinzipiell finde ich, sollte das auch noch funktionieren, wenn man das weglässt.
Ja, spätestens
absolut. Im zweiten Absatz solltest du, oder eigentlich schon ab den ersten paar Sätzen, solltest du gecheckt haben, dass du nicht mehr Stone und seinen Leuten folgst, sondern dass das jetzt woanders ist, in einem anderen Teil des Reiches, whatever, im Krimi genauso. Also du weißt dann halt, dass du nicht mehr bei dem Opfer oder Täter in der Perspektive zum Beispiel bist, sondern wieder bei den Ermittlern oder sowas. Ne? So, und jetzt mal angenommen, man hätte diese Möglichkeit nicht zu sagen, jetzt ganz woanders im Buch, was halt auch relativ unelegant ist, versuche ich das zu vermeiden. Gibt's eine coole Sache, wie man einsteigen kann, meines Erachtens. Kein Muss, aber wenn man es mal analytisch betrachtet, passiert das relativ häufig, nicht nur in meinen Romanen. Und zwar, man nimmt eine Figur, das ist dann praktisch der POV-Erzähler, also man, wenn man jetzt auch dritte Person nimmt, aber durch die Augen einer Figur. Weißt du, was ich meine? Also nicht dritte Person, ja, allwissender Erzähler, sondern dritte Person, das andere Personale. Ich weiß nicht, wie das in Deutsch heißt. Ich habe da im Deutschleistungskurs gefehlt oder was, keine Ahnung.
Ist auch der auktoriale Erzähler ist es.
Nee, das ist doch der Allwissende, glaube ich. Aber
ja,
bevor wir uns,
ja, das bevor war wir uns
total verfransen, was ich meine, ja, ist,
bleiben wir mal.
So Sachen wie Stone tat dies, Stone dachte das, und das ist jetzt der entscheidende Part, weil dann sind wir in Stones Kopf, aber erzählen aus der dritten Person von ihm. Was nichts in diesem Absatz zu suchen hat, in der Regel, es sei denn aus Effektgründen, ist, dass es dann umspringt zum Zwerg Bombil im selben Kapitel und wir erfahren, was Bombil dachte, weil das wäre dann autorialer, allwissender Erzähler, und der so zwischen den Charakteren hin und her springt. Wer sowas mal lesen will, dem empfehle ich Dune, da ist das nämlich so. Da wird in den Kapiteln hin und her gesprungen. Das hat aber auch ein bisschen den Hintergrund, dass die da Gedanken lesen können und das ist alles ein bisschen anderes Ding. Funktioniert auch, ist aber, sagen wir, eher ungewöhnlich und in unseren Genres, glaube ich, auch der Spannung ein bisschen abträglich, wenn du sofort, also mal angenommen, der Täter steht mit dem Raum und denkt sich, nee, ihr seid schön blöd, ihr erkennt mich nicht. Und sofort weiß der Leser, wer der Täter ist. Wäre halt doof. So, also dieses bewusste Beschränken auf ein paar Freiheitsgrade hat auch durchaus Vorteile beim Schreiben und beim Lesen. Aber wenn ich jetzt ein neues Kapitel anfange und praktisch auch in der Szenerie springe, dann ist mir irgendwann mal aufgefallen, habe ich die Figur, durch deren Augen ich das in der dritten Person erzähle, in der Regel, die sich an einem Ort befindet, zu dem sie irgendeinen Bezug hat. So fange ich das Kapitel an. In aller Regel, wenn es kein fortgeführtes ist. Beispiel: mein Ermittler also Zeit zu etablieren wäre auch ganz gut. Sitzt als letzter Gast nachts in einem räudigen Straßencafé, zu dem er aber immer hingeht, um über den aktuellen Fall nachzudenken. Das kannst du dann ausdrücken, zum Beispiel, indem die Bedienung ihn auch schon als Stammgast erkennt und sagt, na, das Übliche, bla bla bla. Aber die Idee ist, ich wiederhole nochmal, die erzählende Figur befindet sich an einem Ort, zu dem sie einen starken Bezug hat. Das etabliere ich als erstes. Und daraus ergeben sich dann interessanterweise auch in der Regel, Moment, ein bisschen noch hier, Hals. Ne? Ja, bleibt alles drin. Hier wird nicht geschnitten, ist mir egal. Aber aus diesem Sachverhalten, Figur, Ort, Bindung zu dem Ort, ergibt sich der Rest tatsächlich. Das ist so meine Erfahrung. Und das auch beim Lesen von Büchern. Das ist, wenn du es mal so runterbrichst, oft genau das, was passiert. Ich meine, dann hast du vielleicht noch eine andere Person, die an dem Raum ist, aber dadurch, durch deren Augen siehst du ja den Ort nicht. Also weißt du nicht, was sie für einen Bezug zu dem Ort hat, bis sie den Mund aufmacht und darüber redet. Zum Beispiel, wenn seine Kollegin jetzt dabei ist, also bei dir wäre es ja die Lobenstein, und Künzel sitzt in diesem versifften Café und die Lobenstein sagt, ich verstehe einfach nicht, was dich jedes Mal wieder hierher zieht. Künzel sagt, ich kann hier einfach gut nachdenken. Schon hast du seinen Bezug zu dem Ort etabliert. Alles in einer sehr, sehr kurzen, effektiven Art und Weise, finde ich halt viel cooler, als zum Beispiel 3 Absätze lang über das Café zu erzählen. Warum? Weil, was hatten wir auch schon, was bringt den Leser zum Weiterlesen? Der emotionale Bezug zur Figur. Und wenn die Figur wiederum emotionalen Bezug zu dem Ort hat, ist auch der Ort damit für den Leser interessanter als ohne diesen Bezug. Again, Landschaftsbeschreibung ohne Grund ist, warum das selten hilfreich ist. Wie gesagt, ist auch Geschmacksfrage. Es gibt gerade im Fantasy halt Leser, die wollen ewig lang die Landschaft beschrieben haben, aber die werden dann halt bei meinen Büchern nicht so sehr fündig, glaube ich. Ja, weil es halt einfach mir auch nicht so gefällt. Aber das Geschmacksfrage auch so, wenn man jetzt schon mal so sagen will, was sind so die grundlegend statistisch wahrscheinlich auch funktionierenden Tipps, dann wäre es bei mir eben nicht eine ellenlange Landschaftsbeschreibung. Kann funktionieren, aber die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es eher in die Hose geht, ist deutlich höher, als dass es funktioniert, glaube ich.
Ist eigentlich echt schlau, das so an die Person oder an die Figur zu koppeln. Ich glaube, unbewusst macht das jeder Autor, du machst dir Gedanken, warum gerade dieser Ort, ja?
Genau. Aber es fiel mir halt irgendwann mal auf, dass das so der,
sich
dass das
bewusst
oft,
zu machen,
oft der ausschlaggebende Gedanke ist. Was schreibe ich denn? Wie steige ich denn ein? So, und das habe ich halt auch jahrelang halt irgendwie gemacht und wahrscheinlich auch in 99% aller Fälle so, bis ich dann irgendwann mal dahinter gekommen bin, was ich da eigentlich tue. Nämlich genau das, was ich gerade jetzt
erzählt habe. Um bei dem Kaffeebeispiel zu bleiben, da könnte man das ja auch so, fällt mir ein, so als Beispiel für Weben, dass Künzel dann zu Lobenstein sagt, ja, siehst du diese alte kleine Tribüne da vorne? Da hat meine Tochter das erste Mal einen Auftritt gehabt und dann lädst du das noch so emotional Café auf.
Okay. Nein, aber ich weiß, was du meinst.
Es ist ein schönes Café, oder vielleicht will man dann auch erfahren, ist es immer schon ranzig gewesen? Und er sagt, früher war das hier mal ein Ort, wo man sich wohlgefühlt hat, aber Gänsehaut seit einigen Jahren. Ja. Und so beschreibt man den Ort ja total lebendig und interessant. Und nicht einfach nur, war vor 20 Jahren.
Genau. Weil das,
ein da Ort muss man sich. Der Zusammenkunft.
Der Genossen der SED, genau. Da muss man sich auch mal, vor 20 Jahren wäre das allerdings ein bisschen gruselig. Nein, egal. Ja. Da muss man sich halt auch mal überlegen, gesunder Menschenverstand again. Wer weiß das aus der Perspektive Third Person, Limited Third Person heißt das, glaube ich, im Englischen. Also was ich vorhin sagte, diese Perspektive durch die Augen der Figur, aber dritte Person. Wer weiß das und wer erzählt uns das gerade? Weil streng genommen bist du dann sofort im auktorialen Erzähler, wenn es losgeht mit das Café hatte, das Café war und die Vergangenheit des Cafés war diese und jene. Woher weiß das Künzel? Und wieso sagt er uns das nicht, wenn er schon weiß? Weißt du?
Ja.
Eigentlich alles gar nicht so schwer, dieses Schreiben. Ich überlege gerade, ob wir die Sendung wirklich ausstrahlen sollten, weil wir raten hier gerade nicht nur unsere heißesten Tipps, sondern erzeugen nebenher noch den Eindruck, das wäre alles gar nicht so schwer. Aber wie das oft so ist, mit Sachen, die leicht aussehen, ich sag mal, wenn jemand ein guter Turner ist, siehst du dem auch nicht an, wie viel Jahre Arbeit der da reingesteckt hat, damit das alles so fließend elegant aussieht. Und das ist beim Schreiben, glaube ich, ähnlich. Man muss schon ein bisschen frustresistent sein.
Genau. Die größte Hürde ist ja nicht das Wissen, sondern die Übung. Ja. Diese permanente Übung.
Nicht wissen, sondern
über Jahre.
Ja, Jahrzehnte in deinem Fall.
Da trennt sich die Spreu vom Weizen. Was in meinem Fall?
Jahrzehnte. Ich wollte dich einfach ein bisschen älter machen, als du bist jetzt. Mehrere
Jahre. Ich habe schon angefangen.
Ach so, stimmt.
Mit 8 oder so. Das war dann immer so eine schöne Gratis-Variante. Ja.
Stimmt, du hast das ja mal erzählt mit diesen Geburtstagsgeschenken, die du immer gemacht hast.
Ja, genau. Die müsste ich mal wieder rausrichten und die bei KDP hochladen. Also das.
Ja, mach das bitte.
Ich sag euch Bescheid, wenn diese Machwerke live gehen.
Und was Zoe J. Black aber auf jeden Fall.
Natürlich.
Cool. Ja. Du, ich habe allmählich ein bisschen Hunger.
Ja.
Würde gerne noch so zu Abend essen. Ich finde, wir haben die Themen auch ganz schön erschöpfend beackert. Mhm. Hast du noch was?
Nö.
Naja, das ist doch wunderbar. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Weil wir waren ja heute schon bei so Entscheidungssätzen. Das war ja auch eine ganz knappe Antwort. Insofern würde ich sagen, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, gleichfalls.
Vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen, wie immer ihr es konsumiert. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss.
Macht's
eure
gut.
Buchblase mit
Benjamin Brückner alias Zoe J. Black.
Und mein Name ist Alex Pohl alias LC Frei alias Oliver Moros. Bis dann. Ciao, tschüss.
Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.